NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundeskanzler beim Arbeitgebertag, viele Staats- und Regierungschefs aus wirtschaftsmächtigen Ländern zu Gast bei Putin und die dänischen Royals auf Nachbarschaftsbesuch in Schleswig-Holstein. Das sind die Themen des Tages an diesem Dienstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der Arbeitgebertag ist kein Wohlfühltermin für Bundeskanzler Scholz. Letztes Jahr zählte ihn Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger an und las auch heute in der anhaltenden Rezession der Ampel die Leviten, ehe Olaf Scholz selbst das Wort ergriff und viel Wirtschaftsfreundliches formulierte. Lissy Kaufmann hat die Auftritte verfolgt.
Übersehen lässt sich die Wirtschaft an diesem Vormittag nicht. Repräsentiert wird sie von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der mit seinen fast 2 Metern Körpergröße deutlich über dem Kanzler mit seinen 1,70 Meter hinwegragt. Überhören lässt sich die Wirtschaft auch nicht.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft brummt. Denn nur wenn die Wirtschaft brummt, werden genügend Steuergelder und Mittel erwirtschaftet, die der Politik die Freiräume geben, hier die Dinge zu verbessern, wie sie hier am Standort sind.
Keine Politik ohne Wirtschaft also, das ist die Botschaft. Und es muss sich was ändern, um die schrumpfende Wirtschaft anzukurbeln. Abbau von Bürokratie, geringere Energiekosten, mehr Fachkräfte aus dem Ausland. In der Analyse ist der Kanzler mit dem Arbeitgeberpräsident einer Meinung.
Wir müssen gemeinsam rauskommen aus dieser unguten Lage, in der schlechte Zahlen zu schlechter Stimmung führen und schlechte Stimmung zu noch mehr schlechten Zahlen.
Auch beim Blick auf die Arbeit klingen Arbeitgeberpräsident und Kanzler sehr ähnlich.
Wir müssen, und auch das ist wichtig, die Zahl der Arbeitsstunden, die in Deutschland gearbeitet wird, ausweiten,
sagt der Kanzler und erntet dafür Applaus. Er kritisiert in diesem Zusammenhang die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, als wäre er nicht selbst mitverantwortlich für die Rahmenbedingungen. Und er legt noch eins drauf.
Ich glaube, es gehört zu unserer Humanität dazu, dass wir arbeiten und dass wir uns anstrengen. Das ist etwas, was tief in unserer Kultur verwurzelt ist und das sollte auch so bleiben.
Unterschiede werden dann deutlich beim Thema Bürgergeld. Arbeitgeberpräsident Dulger spricht von einer missratenen Reform. Beim Thema Lieferkettengesetz wirft der Wirtschaftsminister Robert Habeck vor, zwar zugehört und verstanden zu haben, aber nicht zu handeln.
Aber erreicht, geliefert hat er nichts.
Dieses Jahr noch.
Ich glaube Ihnen das, wenn die Tinte trocken ist und es bei mir auf dem Lieferschein steht, bei mir im Betrieb ankommt, dann glaube ich es Ihnen.
Auch so glauben.
Bei mir im Betrieb ist bisher nichts angekommen, nichts davon.
Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht zu beschwichtigen. Wir sind doch alle Menschen, sagt er. Die Kritik an denen da oben sei falsch.
Also es ist nicht richtig, dass da oben irgendwie eine abgekoppelte Kaste ist. Das ist das falsche Bild auf eine Demokratie. Wir sind auf Zeit gewählt, wir sind Bürger dieses Landes und wir müssen als Bürger dieses Landes am Ende alle einen gemeinsamen Weg suchen.
Auf Zeit gewählt. Noch bleibt der Regierung knapp ein Jahr, um etwas zu verändern.
Über Bundeskanzler Scholz und die Arbeitgeber habe ich mit Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger gesprochen. Ist es dem Kanzler gelungen, sich als Kümmerer zu präsentieren, als Kümmerer für Arbeitgeber und Unternehmer?
Also um die Frage zu beantworten, muss man sich meines Erachtens ein bisschen anschauen, vor welchem Hintergrund hier Scholz aufgetreten ist. Vor einem Jahr, da bekam er von Arbeitgeberpräsident Dulger noch zu hören, dass die Stimmung in der Breite der Wirtschaft gekippt ist. Scholz hat es nicht so recht ernst genommen und später davon gesprochen, dass die Klage der Gruß des Kaufmanns sei. Das haben ihm dann die Wirtschaftsbosse ziemlich übel genommen. Und dieses Wort ist auch heute noch ein paar Mal gefallen. Aber diesmal wurde vor allem deutlich, dass Scholz den Ernst der Lage erkannt hat, angesichts von Wirtschaftsschwäche und negativen Nachrichten aus zahlreichen Branchen. Soll heißen, in der Analyse waren sich die Arbeitgeber heute mit Scholz weitgehend einig. Der Kanzler selbst sieht sich sicher als Kümmerer bei der Frage, ob er damit erfolgreich ist. Da würden aber wahrscheinlich viele Unternehmer noch ein Fragezeichen machen.
Das Lieferkettengesetz kommt weg. Das klang ein bisschen nach Basta-Kanzler. Beschlossen wurde es mal von Union und SPD übrigens. Was stört die Unternehmen daran, dass sie auch dort Standards einhalten müssen, wo sie produzieren oder vorproduzieren lassen? Und was nutzt denn dieses kommt weg, wenn doch noch eine europäische Richtlinie längst neue Vorgaben für Lieferketten macht?
Nun, da muss man ein bisschen unterscheiden auf der deutschen und der europäischen Ebene. Dieses kommt weg klang auch ein bisschen pointierter, als es ist. Das haben die Ampelspitzen, also Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner, ja schon im Juli vereinbart im Rahmen der sogenannten Wachstumsinitiative. Der Gedanke, solange das europäische Lieferkettengesetz noch nicht greift, setzen wir das Deutsche erstmal aus. Es soll ja eigentlich verhindern, dass Unternehmen mit Produkten arbeiten, die zum Beispiel aus Kinderarbeit stammen. Das sind Ziele, die auch die Wirtschaft Wirtschaftsverbände unterstützen, doch die sagen, das Ganze ist am Schluss so kompliziert und bringt zu wenig. Nun hat Arbeitgeberpräsident Dröger das Ganze als Beispiel dafür angeführt, dass die Regierung viel ankündigt, aber wenig liefert. Worauf Scholz dann eben diesen Satz gesagt hat, das kommt weg. Letztlich hat der Kanzler, so mein Eindruck, vor allem den Druck auf die eigenen Minister, darunter seinen Parteikollegen Hubertus Heil, erhöht, da jetzt bald mal einen konkreten Vorschlag vorzulegen.
Was hat die Ampel denn noch im Köcher, um die Wirtschaft zum Brummen zu bringen, wie es Dröger verlangt hat?
Also aus Sicht der Regierung ist sicher die Wachstumsinitiative entscheidend. Also das, was man im Juli vereinbart hat. Und da sagt der Kanzler jetzt, das arbeiten wir Schritt für Schritt ab. Da geht es ja um steuerliche Anreize, zum Beispiel für Investitionen, um Veränderungen beim Bürgergeld, eine stärkere Attraktivität für Mehrarbeit von Menschen im Alter oder auch mögliche Vergünstigungen beim Strompreis. Arbeitgeberpräsident Dröger sagt dazu, gut, aber zu wenig. Vor allem warnt er vor anderen Maßnahmen der Regierung, wie dem geplanten Rentenpaket, weil das dann die Arbeitskosten eben weiter erhöhen würde.
Hans-Joachim Viehweger, mit wem fremdeln die deutschen Arbeitgeber in der Ampel eigentlich am meisten? Mit dem Kanzler, weil der die Richtung nicht vorgibt? Mit dem Wirtschaftsminister, weil der eher Klimaschützer als Lobbyist der Wirtschaft ist? Oder mit der FDP, weil man sich vom kleinsten Koalitionspartner vielleicht am meisten erwartet hat?
Politisch fühlen sich viele Arbeitgeber sicher der FDP am nächsten. Aber im Moment hat die ganze Ampel ein schlechtes Image bei den Unternehmern. Rainer Dröger hat das an einer Stelle, und wie er betonte, nur ganz kurz gesagt. Er könnte jetzt viel darüber sprechen, dass diese Bundesregierung sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Aber er wollte ganz bewusst da nicht drauf rumreiten. Wichtiger war ihm die Botschaft, die auch über der Tagung insgesamt stand. Deutschland kann das. Also man wollte bewusst betonen, wir klagen nicht nur, wir packen an. Und dazu kam noch die Warnung vor den politischen Extremen, die man nicht noch fördern will, wenn man immer nur sagt, also die da oben, die können das nicht. Insofern bei aller Kritik auch der Wunsch nach einer besseren Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik wurde deutlich.
Einschätzungen von Hans-Joachim Viehweger aus Berlin in den NDR-Info. Themen des Tages. In der russischen Millionenstadt Kasan haben sich die Staats- und Regierungschefs der Staaten des BRICS-Bündnisses zu ihrem Gipfeltreffen versammelt. Xi Jinping, Indiens Modi, Südafrikas Staatschef Ramaphosa, aber auch der iranische Präsident Pezeshkian oder der türkische Staatspräsident Erdogan suchen die Nähe dieses mächtiger werdenden Clubs, dem auch UN-Generalsekretär Guterres die Ehre eines Besuchs erweist. BRICS, BRICS Plus, wer ist in der sich wandelnden, aber auch wachsenden Gruppe von Staaten, die abseits der G7-Industriestaaten, allesamt Demokratien, ihren eigenen Club aufgemacht haben, der sich heute auf Einladung von Wladimir Putin versammelte? Wer steht dabei hinter ihm und hinter dem neuen russischen Imperialismus? Oder hat hier jeder in Kasan seine eigene Agenda? Russland-Korrespondent Frank Eichmann analysiert.
Vor 16 Jahren richtete Russland bereits den ersten Gipfel aus, damals noch der lose Bund BRIC. Also Brasilien, Russland, Indien und China. Südafrika stieß kurz danach dazu. Da waren es dann die BRICS. Inzwischen hat sich der Staatenbund deutlich erweitert. Seit Januar gehören Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu. Vor allem dank der großen Mitglieder China und Indien steht BRICS heute für gut 45% der Weltbevölkerung und übertrumpft die westlichen G7-Staaten auch beim Bruttoinlandsprodukt, freute sich Russlands Präsident. Und Juri Uschakow, Putins Berater für internationale Angelegenheiten, nannte den Gipfel Nummer 16 das wohl größte außenpolitische Ereignis, das es je in Russland gab. Womit sowohl der Subtext, die westliche Isolation Russlands wegen des Krieges gegen die Ukraine, erneut als wenig wirkungsvoll vorgeführt werden kann. Juri Uschakow. Einladungen zum Gipfel gingen an 38 Staaten, BRICS-Mitglieder und Länder, die mit uns zusammenarbeiten. 32 sagten zu und 24 dieser 32 Länder haben bestätigt, dass ihre Staatschefs kommen werden. Wobei Brasiliens Präsident Lula da Silva wegen einer Kopfverletzung nach einem Sturz im Badezimmer am Wochenende absagen musste. Er wird per Video zugeschaltet. Erwartet wird dagegen UNO-Generalsekretär Guterres. 17 bilaterale Treffen sind für Präsident Putin geplant, auch mit dem nach Kasan anreisenden türkischen Präsidenten Erdogan. Für dessen Land bald wohl ebenfalls BRICS-Mitglied, alte Achsendebatten keine Gültigkeit mehr hätten, so Erdogan selbst vor einigen Tagen. Das ist das BRICS-Grundverständnis und Top-Thema bis Donnerstag. Eine neue, gerechtere, multipolare Weltordnung, die nicht mehr dominiert wird vom Westen und seinen prägenden Institutionen. Aber spätestens, wenn es um ein neues, sanktionssicheres Zahlungssystem geht, jenseits von SWIFT, dann ist das insbesondere für die BRICS-Staaten von Interesse, die mit UN oder westlichen Sanktionen belegt sind, den Iran und natürlich Russland selbst.
Und über den BRICS-Gipfel und seine geopolitische Bedeutung habe ich am Nachmittag mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Heribert Dieter gesprochen, Experte für Geoökonomie und Außenwirtschaft bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Russlands Botschaft ist klar, wir sind nicht isoliert, Putin wird hofiert und wir bauen hier ein ökonomisches Powerhouse, während ihr euch an euren eigenen Sanktionen verschluckt. Ist das aber die Agenda, die alle heute in Kasan teilen oder fehlt es hier noch an wirtschaftlicher oder jedenfalls politischer Kohärenz?
Es gibt keinen Plan für eine vertiefte Zusammenarbeit der BRICS-Staaten, etwa in Form einer Freihandelszone oder gar einer Zollunion, das gibt es nicht. Aber wie Sie richtig sagen, Herr Schubert, Herr Putin freut sich, auf der internationalen Bühne wieder auftauchen zu können. Der UN-Generalsekretär wird nach Kasan kommen. Das ist, ich will nicht sagen ein Ritterschlag, aber das ist doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Und tatsächlich hat die Strategie des Westens, die darauf abzielte, Wladimir Putin und Russland zu isolieren, wohl nicht funktioniert. Zumindest ist er in weiten Teilen der Welt deutlich weniger unpopulär, als das im Westen wahrgenommen wird.
Ist BRICS Plus noch das, was BRICS ursprünglich mal war? Ein Club aufstrebender Schwellenländer mit jungen Gesellschaften, die den Volkswirtschaften des Westens mal zeigen wollten, was Wachstum und Dynamik heißt? Oder gibt's jetzt einen anti-westlichen Spin?
Also es gibt einen anti-westlichen Spin. Die Länder sind sehr heterogen, die in der Gruppe sind. Zwischen China und Indien gibt es massive Konflikte. Es gab zwar jetzt gerade eine gewisse Beruhigung in Ladakh. Also man hat da ein Grenzregime gefunden für einen Teil der umstrittenen Grenze. Aber grundsätzlich sind diese beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt zwar in der Gruppe gemeinsam vertreten, aber sie haben völlig unterschiedliche Präferenzen. Und insofern ist das anti-westliche der Kleister, der Kitt, der diese Gruppe zusammenhält. Die Gruppe kritisiert die vom Westen geprägte und, wie man an den Finanzsanktionen ja auch sehr gut erkennen kann, vom Westen dominierte gegenwärtige Handels- und Finanzordnung. Die Kritik einzieht, aber die Gegenentwürfe bleiben schwammig, bleiben vage. Und insofern ist das eher ein Ausdruck der Unzufriedenheit als ein konkreter Plan, wie es weitergehen soll. Ich möchte in erster Linie Indien nennen. Indien mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Einer sehr jungen Bevölkerung, einem deutlichen Wirtschaftswachstum von 6-7%. Also da sind schon einige Staaten dabei, die den alternden westlichen Ländern möglicherweise mittelfristig sozusagen den Rang ablaufen könnten.
Schauen wir doch mal genauer auf Indien. Sie forschen und lehren da auch, kennen das aus eigener Anschauung. Indien ist Demokratie. Indien ist, Sie haben skizziert, Rivale Chinas mindestens. Und Indien ist in der G20. Was sucht also Indien im BRICS-Club?
Nun, also die einfachste Antwort wäre zu sagen, sie wollen das nicht den Chinesen überlassen. Also wenn Indien sich aus der BRICS-Gruppe verabschieden würde, dann wäre das ein Fest für Peking. Das wollen sie unter keinen Umständen. Sie wollen schon dafür sorgen, dass es ein Gegengewicht innerhalb der Gruppe zu Peking, zu China gibt. Und das ist ein Treiber. Indien ist natürlich für viele Länder heute auch deshalb ein außenpolitisches Vorbild, weil sie in verschiedenen Foren aktiv sind. Sie sind in der G20 aktiv. Sie kooperieren sehr eng mit den Amerikanern militärisch, weil sie einen gemeinsamen Feind haben, nämlich die Volksrepublik China. Es gibt also im indopazifischen Raum militärische Zusammenarbeit zwischen eben den USA und Indien und dazu noch Japan und Australien in der Quad-Gruppe. Also Indien ist sozusagen das Modell für viele Länder, die sich nicht festlegen wollen, die sich weder an China ganz eng binden wollen, noch ganz eng mit dem Westen verbunden sein wollen. Was westliche Länder irritieren und beunruhigen muss, ist, ist, dass der Westen so unpopulär geworden ist und dass so viele Staaten in die BRICS-Gruppe streben. Die Liste wird ja sozusagen jeden Monat länger und das ist auch Ausdruck dessen, dass es der Westen nicht mehr schafft, meinetwegen innerhalb der Welthandelsorganisation oder anderen Foren für, wie das vor vielen Jahren einmal hieß, Regieren jenseits des Nationalstaats zu sorgen. Also der Westen trägt zur Popularität der BRICS-Gruppe bei.
Was hätte der Westen, sagen wir vereinfacht, die G7 in der G20, Ländern wie Südafrika, Indien, Brasilien anbieten, sie ansprechen und einbinden können, sodass sie eben nicht zu einer internationale abdriften, die von Autokraten dominiert wird?
Also in der Handelspolitik hätte man Angebote machen können und hätte die Märkte weiter öffnen sollen. Es gab ja so eine Phase Anfang der 2000er Jahre, wo es um diese Fragen ging. Heute betreibt der Westen, wie das die amerikanische Finanzministerin Yellen so schön gesagt hat, Friendshoring. Friendshoring heißt nichts anderes. Wir machen protektionistische Politik, wir bemänteln das Ganze noch mit einem außenpolitischen Cover. Aber letzten Endes ist das Protektionismus und das heißt für die Entwicklungs- und Schwellenländer, dass es schwieriger wird, sich zu entwickeln, weil die Märkte des Westens schwieriger zugänglich sind. Und die Europäische Union ist kein Jota besser. Die Kommission unter Frau von der Leyen hat eine ganze Reihe von neuen protektionistischen Maßnahmen entwickelt. Die heißen dann Entwaldungsrichtlinie und Lieferkettenrichtlinie und Klimazoll. Aber aus Sicht, und das ist das Entscheidende, aus Sicht von Entwicklungs- und Schwellenländern sind das einfach protektionistische Maßnahmen. Präsident Lula aus Brasilien nennt das grünen Kolonialismus.
Auch die Türkei hat einen Antrag auf BRICS-Mitgliedschaft gestellt und Präsident Erdogan nimmt am BRICS-Gipfel in Kasan teil, trotz NATO-Mitgliedschaft, trotz oder wegen eingefrorener EU-Beitrittsverhandlungen. Ehe ich Professor Dieter dazu frage, erläutert Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb die Erwägungen in der Türkei.
Unser Präsident hat schon mehrfach erklärt, dass wir BRICS-Mitglied werden möchten. So Ömer Çelik Anfang September auf entsprechende Nachfrage. Çelik ist Sprecher der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Und es klang bei ihm so, als sei die ganze Angelegenheit nichts Besonderes. Doch einige in der Türkei fühlen sich übergangen, wenn einfach mal ein Antrag auf eine BRICS-Mitgliedschaft gestellt wird, ohne die Öffentlichkeit einzubeziehen. Auch der Politikanalyst Suat Özcelebi ärgert sich im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Die Opposition in der Türkei, die türkische Zivilgesellschaft, die Journalisten, die Medien und so weiter hatten nicht die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Nach Ansicht von Erdogan gibt es da nicht viel zu diskutieren. Er verfolge den Ansatz, jede Chance für die Türkei zu nutzen. Eine Festlegung für oder gegen ein Bündnis oder gar einzelne Staaten sei damit nicht verbunden. Es gehe eher darum, sich so breit wie möglich aufzustellen, ohne die Partner im Westen zu verschrecken. Wir haben unseren Blick gen Westen ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass wir dem Osten den Rücken kehren, dass wir den Osten vernachlässigen. Wir leben nicht mehr in einer Welt, die schwarz-weiß ist, einer Welt, in der man sich für einen von zwei Blöcken entscheiden muss. Analyst Özcelebi sieht das im Prinzip genauso. Je breiter sich die Türkei aufstelle, desto besser für das Land. Ich denke, dass die Türkei diesen Antrag im Grunde genommen gestellt hat, um sich zu diversifizieren, um sich wirtschaftlich zu diversifizieren und um sich außenpolitisch zu diversifizieren. Das sollte nicht als Alternative gesehen werden. Eine Gefahr für andere gehe von einer türkischen BRICS-Mitgliedschaft also nicht aus. Wichtigster Handelspartner der Türkei sei und bleibe ohnehin die EU. Dagegen ist der Handel mit China eine Einbahnstraße Richtung Türkei. Umgekehrt gehen kaum Waren nach China. Das könnte sich durch BRICS ändern. Außerdem sind beide Länder, China und die Türkei, in Afrika wirtschaftlich sehr aktiv und Konkurrenten. Die Türkei könnte hoffen, über BRICS früher mitzubekommen, was China in Afrika plant oder sogar Einfluss zu nehmen. Trotz möglicher wirtschaftlicher Vorteile warnt Özcelebi aber zugleich vor Fallstricken einer BRICS-Mitgliedschaft.
Wenn die Türkei Mitglied der BRICS werden soll, und das ist schon offen gesagt worden, dann erwartet Russland schon jetzt, dass die Türkei in einigen Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine deutlicher Position bezieht. Das könnte etwa bedeuten, dass Russlands Präsident Putin noch einmal nach türkischen Drohnen fragt, die bislang nur in die Ukraine geliefert wurden. Doch die Türkei ist NATO-Mitglied, daher wird Erdogan nicht einknicken können. Und dass BRICS der Türkei auch nur annähernd die gewünschten wirtschaftlichen Vorteile verschafft, ist für Özcelebi längst nicht ausgemacht. Im Gegenteil. Vielleicht spricht etwas dafür, dazu zu gehören, aber ich denke, BRICS ist keine Macht, die allzu ernst genommen werden müsste.
Uwe Lüb berichtete aus Istanbul. Ja, Professor Dieter, kann die Türkei ein Brückenkopf sein, ein NATO-Mitglied, das dem Westen nicht entrinnen will, aber eine erweiterte und nicht so konfrontative Perspektive einnimmt? Oder übernimmt sich Erdogan dabei?
Also das Konzept der Brücke in der internationalen Politik wird immer wieder gerne von Akteuren verwendet, die ihre eigene Bedeutung erhöhen wollen. Die wollen dann als Brücke fungieren zwischen was auch immer. Wenn die USA mit einem Akteur sprechen wollen, dann machen sie das direkt, da brauchen sie keine Brücke. Insofern ist das so ein bisschen irreführend. Die Türkei versucht einen Spagat, ich will es mal so sagen, zwischen der Mitgliedschaft in der NATO und die Europäische Union hat ja nach wie vor eine Zollunion mit der Türkei. Das heißt, es gibt keine eigenständige türkische Handelspolitik, also das ist eine relativ enge Bindung an die Europäische Union. Die Beitrittsperspektive existiert nicht mehr. Das hat auch für Ärger gesorgt in Ankara. Das hat dafür gesorgt, dass man sich verschmäht gefühlt hat. Und insofern wendet man sich jetzt dem geopolitischen Rivalen China und der BRICS-Gruppe zu. Und wie weit das gehen wird, wird man sehen. Allerdings ist es natürlich letzten Endes auch schwierig, wenn ein NATO-Mitgliedsland eine enge Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China auch in militärischen Bereichen suchen würde. Das hätte vermutlich Konsequenzen, aber dafür ist es zu früh, also das zu beurteilen.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Heribert Dieter, Experte für Geoökonomie bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gestern feierten sie im Kreise der Royals und Präsidenten von Island bis Finnland das Jubiläum der in einem Ensemble vereinten nordischen Botschaften in Berlin. Heute waren der dänische König Frederik und Königin Mary fast schon wieder zu Hause. Kiel, Schleswig, Flensburg, das waren die Stationen beim Königstag in Schleswig-Holstein. Und was begann wie ein Staatsbesuch und dann noch einen klimapolitischen Akzent setzte, endet bei der Begegnung mit der dänischen Minderheit wie ein Heimatabend. Moritz Kodlin fasst den Tag zusammen.
Es war der erste Besuch des neuen Königspaares in Schleswig-Holstein und mehr als ein Höflichkeitsbesuch, wie Ministerpräsident Daniel Günther sagte. Der Tag begann für König Frederik und Königin Mary bei wolkenlosem Himmel in Kiel mit einem Empfang bei der Landesregierung. Im Gästehaus waren ein Eintrag ins Gästebuch des Landes und Gespräche geplant, dazu Ministerpräsident Günther.
Dänemark ist unser wichtigster Partner und wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in wirtschaftlicher, in kultureller Hinsicht auch mit Dänemark, dass diese Freundschaft auch so zum Ausdruck gebracht wird, dass beim ersten Besuch in Deutschland dann für das Königspaar gleich eine Selbstverständlichkeit ist, zu uns nach Schleswig-Holstein zu kommen, den ganzen Tag hier zu verbringen, auch die Minderheiten zu besuchen. Das ist ein großes Zeichen von Wertschätzung und darüber freuen wir uns.
Hinter verschlossenen Türen gab es ein gemeinsames Mittagessen. Danach fuhr das Königspaar auf die andere Seite der Kieler Förde zum Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, symbolträchtig mit einer Elektrofähre. Dort eröffnete Frederik eine Energiekonferenz, zunächst auf Deutsch.
Die Königin Mary und ich freuen uns, wieder in Schleswig-Holstein zu sein, nun als Königspaar. Und gleichzeitig einen Gruß von meiner Mutter, Königin Margrethe, zu übermitteln, die mit großer Freude an ihren Besuch im Jahr 2019 zurückdenkt.
Mit Schleswig-Holstein teile Dänemark wichtige Erfahrungen bei der Energiewende, bei der beide voneinander lernen können. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte, dass Dänemark ein positives Beispiel sei. Deshalb habe Schleswig-Holstein ein großes Interesse, näher an das Königreich zu rücken. Bei der Konferenz trafen sich aus beiden Ländern verschiedene Vertreter aus Politik, Unternehmen und der Forschung und diskutierten unter anderem über die umstrittene CCS-Technik. In Dänemark wird dieses Verfahren zur Verpressung von CO2 unter der Erde erforscht. In Deutschland ist diese Technik umstritten. Von Kiel aus ging es mit einer Autokolonne weiter zum Danewerk bei Schleswig. Das ist eine historische Verteidigungsanlage von etwa 30 Kilometern Länge. Sie markierte über Jahrhunderte die Südgrenze Dänemarks. Bei diesem UNESCO-Welterbe aus Wällen und Mauern haben König Frederik und Königin Mary den symbolischen ersten Spatenstich für den Neubau des Danewirke-Museums vorgenommen. Das Museum soll 2026 fertiggestellt werden und wurde von dänischen Architekten entworfen. Das Königreich wird dieses Museum fördern. Nach knapp einer halben Stunde ging es weiter, ganz in den Norden des Landes. In Flensburg traf das Königspaar Vertreter der dänischen Minderheit, unter anderem von der Minderheitenpartei SSW, von der dänischen Kirche in Südschleswig, dem Grenzverein und dem Schulverein. Die dänische Minderheit zählt nach eigenen Angaben etwa 50.000 Mitglieder. Pro Treffen waren rund 3 Minuten Redezeit angesetzt. Es war ein Besuch voller Symbole.
Das dänische Königspaar in Schleswig-Holstein. Das waren die Themen des Tages am Dienstag auf NDR Info.